Moin moin und herzlich willkommen zu Nice to Know, euren Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Mein Name ist Florian Leubelt und heute haben wir das Thema der Sachverständige. Und dazu habe ich wie immer meinen werten Kollegen aus dem Süden, Patrick Schimpfler, bei. Hallo Patrick, grüß dich.
Servus Flo, grüß dich.
Und wie meistens, wenn wir solche speziellen Themen haben, haben wir auch immer noch eine dritte Person mit im Bunde. Stefan Lange. Hallo Stefan, ich grüße dich.
Hallihallöchen ihr beiden. Schönen Gruß aus dem Sauerland.
Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin Stefan Lange, ich komme aus dem wunderschönen Sauerland hier in Nordrhein-Westfalen und beruflich bin ich personenzertifizierter Sachverständiger für Schäden an Immobilien- und Grundstücksbestandteilen mit dem Schwerpunkt der versicherten Sach- und Haftpflichtschäden sowie Verkehrswertermittlung.
Sehr schön. Ich habe auch schon mal direkt die erste Frage an dich und zwar, welche Arten von Sachverständigen gibt es eigentlich?
Es gibt eigentlich in Deutschland nur einen geschützten Begriff des Sachverständigen. Das ist der öffentlich bestellte und vereidigte. Das sind diejenigen, die bei der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer bestellt werden oder halt der staatlich vereidigte. Es gibt aber auch noch den freien Sachverständigen. Das sind also im Grunde genommen Leute, die mit ihrer, ich sag mal, Berufsausbildung, sprich dem Meistertitel, ja nun auch von der Sache Verstand besitzen. Und das sind dann, wie gesagt, die Freien. Da ist der Begriff aber nicht geschützt. Das muss man dabei sein.
Okay. Patrick, an dich direkt die zweite Frage. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den Sachverständigen und einem Gutachter?
Ja, das ist wie immer eine gute Frage, die du stellst, weil im Endeffekt gibt es gar keinen wirklichen Unterschied. Entscheidend ist mal eins, der Gutachter eigentlich ist der Volksmund, das heißt, da spricht jeder so drüber, das ist der Gutachter, aber der Sachverständige wird eigentlich eher so in den Behörden genommen und eigentlich eher so dieses ja Behördendeutsch genommen, das ist der Sachverständige. An sich, wie der Stefan schon gesagt hat, es gibt für die beiden Bezeichnungen eigentlich keine rechtliche Grundlage, außer, wie gesagt, dieser öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige. Wenn du da zum Beispiel einen falschen Titel nehmen würdest, der wird relativ hart bestraft, also da kannst du richtig viel Geld verdienen. Aber ich sag mal ganz einfach, der Sachverständige und der Gutachter sind eigentlich im Grundlegenden immer noch das Gleiche, außer bei Behörden. Da gibt es nämlich gar keinen Gutachter, sondern nur, wenn wir uns drüber unterhalten.
Stefan, bist du öffentlich bestellt und vereidigt?
Noch nicht. Ich habe die Anfrage von der Kammer bekommen, weil wirklich Nachholbedarf ist. Es ist eine Unterbesetzung momentan, wie in allen Kreisen, auch im Handwerk, kriegt man ja immer wieder mit, dass Fachkräftemangel vorhanden ist. Und deswegen bin ich gerade dabei und das wird wohl nächstes Jahr in die Prüfung gehen. Und dann werde ich öffentlich bestellter sein.
Okay, dann kannst du uns ja einmal erklären und da kommt auch schon direkt die nächste Frage. Wie wird man eigentlich so ein öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger? Jetzt kannst du einmal erzählen, wie du da überhaupt hingekommen bist. Ne? Fang mal von klein an. Du hast wahrscheinlich mal eine Ausbildung gemacht.
Also wie ich da hingekommen bin, ich glaube tatsächlich über Umwegen und nicht unbedingt über den, ich sag mal, dem normalen Weg. Im Generellen ist es ja so, dass man sich irgendwann mal die Entscheidung oder die Frage stellt zur Entscheidung, möchte ich mich oder als Sachverständiger tätig werden. Das ist in meinem Fall nicht wirklich gewesen. Ich bin als Handwerksmeister unterwegs gewesen und ich habe einen Kollegen, der in diesem Bereich tätig war, der mir immer wieder so ein bisschen ins Gewissen geredet hat und hat gesagt, mach mal, weil du bist jemand, der das Fachwissen aufsaugt wie ein Schwamm und eigentlich auch ein wandelndes Lexikon ist. Du vergoldest hier im Grunde genommen, wie hat er immer so schön gesagt, Perlen für die Säue. Das heißt, also ich bin mit den richtigen Leuten in Kontakt gekommen, dann kamen die Aufträge und dann kamen auch irgendwann die Weiterbildungsmaßnahmen. Ja, das heißt also, ich habe dann mit meinem Meistertitel auch noch einen Bauingenieurstudium an der TU Dresden gemacht und verschiedene Zertifikate, damit ich einfach in die Tiefe gehe. Bei der öffentlichen Bestellung ist es jetzt eigentlich so gewesen, um deiner Frage nochmal gerecht zu werden, man kann Ausbildungen machen. Bei uns ist es zum Beispiel bei der Handwerkskammer in Schloss Rasfeld. Da werden dann verschiedene Module nähergebracht, wo das Sachverständigenrecht vermittelt wird etc. Und dann wirst du geprüft. Und mit der bestandenen Prüfung bist du für einen Zeitraum von 5 Jahren öffentlich Bestellter.
Setzt voraus, ich habe eine Ausbildung in dem jeweiligen Handwerk gemacht oder kann ich jetzt sagen, ich gehe jetzt aus der Schule, jetzt werde ich Sachverständiger?
Also im Generellen ist es so, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht jede Spezialfrage, die bei Gericht zum Beispiel gestellt wird, gerade bei den öffentlichen Bestellen, ist eine beruflich orientierte Frage. Also nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Briefmarken, da gibt's ja keinen Beruf, wo ich mich mit auseinandersetze, oder Antiquitäten in Anführungsstrichen, wo ich dann sage, ich kann das bis zum Meister machen, wie zum Beispiel im Dachdeckerhandwerk, wo ich dann bei der Handwerkskammer Arnsberg oder bei uns jetzt wäre es die Handwerkskammer Arnsberg gewesen, mich dann bestellen lassen kann. Ja, das heißt also, nicht unbedingt ist es immer der Beruf, der vorausgesetzt wird, aber, und das ist das ganz große Aber, es muss nach der Rechtsprechung zumindest ein Ausbildungsgedanke dahinter sein. Also es reicht nicht, irgendwelche Bücher zu lesen und dann kann ich mich öffentlich Bestellter nennen oder beziehungsweise Sachverständiger nennen, ne?
Okay, Patrick, du bist ja auch Sachverständiger, auch noch nicht öffentlich bestellt und vereidigt, aber auf dem Weg dorthin. Jetzt erzähl uns doch mal, du arbeitest ja auch als Sachverständiger, was ist eigentlich die tägliche Arbeit und was macht man eigentlich als Sachverständiger, was sind die Aufgabengebiete und wofür braucht man die überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Nein, warum man sie braucht, ist einfach das, also meine tägliche Arbeit liegt eigentlich inzwischen daran, dass ich eigentlich, ich sage jetzt mal, irgendwelche Arbeiten überprüfe, kontrolliere oder auch zum Beispiel, gerade bei mir ist es relativ viel, inzwischen eigentlich so diese ganzen, ich sage jetzt mal, ich kriege Rechnungsstellungen, muss die Rechnungsstellungen überprüfen, ist es zu hoch, zu niedrig oder was ist genau da dran. Dann auch ganz massiv bei uns inzwischen einfach auch die Einstellungsgeschichten, das heißt von irgendwelchen Lüftungsanlagen, also ich bin ja sehr viel im Lüftungsbau tätig, das heißt, ich muss da überhaupt überprüfen, ist die Lüftungsanlage richtig eingestellt, liegt der, ja, ich sag mal, diese ganzen Vorberechnungen sozusagen da. Ist es auch überhaupt so korrekt dann eingestellt worden? Muss ich dann überhaupt, ich muss meistens dann auch nachmessen, ob überhaupt auch wirklich aus diesen Lüftungskanälen auch die richtige Luftmenge rauskommt. Das heißt, auch hier wieder den Bereich, muss ich überprüfen, wurde das richtig installiert? Weiter geht es natürlich dann in Lüftungsanlagen, auch bei mir zum Beispiel gerade dahin drauf, wie wurden die Rohrleitungen verlegt, ist auch hier wieder die richtige Auslegung korrekt. Also ich sag mal so, da hat der Stefan schon gesagt, die Bandbreite ist gewaltig und ich sag mal im Einzelnen, jeden Tag das einzeln zu machen, ist etwas schwierig. Was ich auch inzwischen ab und zu immer wieder mal mitmache, einfach so Wasserschäden, das heißt irgendwelche, weil das hat der Stefan ja schon gesagt, es wird immer schwieriger momentan Sachverständige zu bekommen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel irgendwelche Leitungswasserschäden sind, dann kommen irgendwelche Versicherungen auf mich zu. Und da ich ja gelistet auch bin in einem Forum und dann kommen Versicherungen auf mich zu und dann muss ich einfach überprüfen, wie sieht das Ganze aus, wie ist jetzt dieser Wasserschaden überhaupt zustande gekommen, ist das Angebot des Installateurs überhaupt richtig, muss ich das abzeichnen, kann ich das abzeichnen oder brauche ich weitere Fotos, auch das mache ich immer wieder mal, aber wie gesagt, das sind jetzt so Kleinigkeiten, die so nebenbei laufen, wie gesagt, für mich ist eigentlich im Endeffekt der wichtigste Part inzwischen Richtung Lüftungstechnik, das heißt Lüftungsintegralgeräte und da schaue ich, dass ich wirklich genau überprüfe, wie ist die Einstellung, passen die Wärmepumpen, weil es ist ja integral, bedeutet oben Lüftungsgerät, unten Wärmepumpen, passen da die Einstellungen, passen die Luftkanäle, ist irgendwelcher Schimmelschaden, auch da hat der Stefan ja schon gesagt, auch hier kann man sich wieder separat, also es gibt wieder separate Sachverständiger, die dann wieder auf Schimmelschäden überprüfen, also du kannst relativ viel eigentlich machen und ich glaube, im Bereich Sachverständige wird es immer schwieriger und ich glaube, so richtig jetzt stelle ich gleich die Frage an Stefan, so richtig zu sagen, wir sind so für einen Part immer wichtig, sondern entscheidend ist eins, wir haben eigentlich unsere Aufgabe, die Aufgabestellung, die uns gegeben wird, über die müssen wir eigentlich urteilen, das heißt relativ neutral und unparteiisch urteilen und dann können wir im Endeffekt sagen, okay, das ist jetzt das Produkt, zum Beispiel bei Schimmel, also gerade bei Lüftungsanlagen ist ja oft so, dass ich irgendwelche Schimmel aufgrund dieser Kondensatsache habe und dann kann ich sagen, okay, hier ist bis dahin ist mein Part, das heißt bis dahin, ich kann nachvollziehen, wo der Schimmel herkommt, aber wie dann der Schimmel entstanden ist und so weiter, da bin ich dann eigentlich raus. Aber wie gesagt, Stefan, wie sieht da bei dir eigentlich so der Tag aus?
Der ist ziemlich umfangreich. Dadurch, dass ich mich natürlich sehr intensiv mit der Gebäudehülle und den Grundstücken auseinandersetze und auch der Verkehrswertermittlung, bin ich nicht mehr so speziell, so wie du unterwegs, dass ich sage, Lüftungsanlagen. Bei mir ist es oft, ich habe zum Beispiel Mieterregressfragen, das ist ja auch eine versicherungsrechtliche Sache, wo es dann darum geht, festzustellen, okay, wir haben ja immer ursachenübergreifende Problematiken, wer ist denn jetzt primär und wer ist sekundär der Verursacher? Das heißt also, wenn ich jetzt ein bauphysikalisches Problem habe, muss ich natürlich feststellen, ist das jetzt primär, also sprich, ist es ein Mietermangel oder halt ist es wirklich ein Mieterverschulden? Das sind ja die Fragen, die zu klären sind. Genauso ist das, ich bin ja jetzt nicht für die Gerichte unterwegs, sondern viele Rechtsanwälte sind zwar juristisch bewandert, aber die wissen natürlich nicht, wie es in der Technik aussieht. Die müssen sich einfach technisch beraten lassen. Die kriegen dann von mir im Grunde genommen Unterstützung, welche Fragestellung als Parteienvortrag hinterher maßgeblich ist. Weil es ist natürlich blöd, wenn man in einem Rechtsstreit ist und Nichtfachleute sollen hier eine rechtliche Frage definieren und wissen gar nicht, wie sie die Frage eigentlich stellen sollen. Also kurzum ist es natürlich immer ein Fakt der Dinge, was finde ich vor Ort, danach richtet sich dann meine Aufgabe bzw. auch meine Fragestellung und dann kommen natürlich auch die Regeln der Technik oder die anerkannten Regeln der Technik, so wie du sie ja nun auch gerade schon beschrieben hast, Patrick, sind die Anlagen aufeinander abgestimmt, passt es oder gibt es da irgendwelche widersprüchliche oder Fehlstellen, die dann hinterher als Mangel oder daraus resultierenden Schaden von wegen sogar deklarierbar sind, ne?
Wir wollen ja in diesem Podcast so ein bisschen unseren Hörer und Hörerinnen den Beruf näher bringen und vielleicht auch Interesse daran wecken. Wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt einen Fachkräftemangel, auch bei euch in der Branche. Gibt es, oder jetzt mal pauschal gesagt, sind alle Sachverständigen selbstständig oder gibt es auch angestellte Sachverständige?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich sag mal so, es gibt tatsächlich Sachverständigenbüros. Entscheidend ist aber hier auch wieder die Sache, inwieweit nimmt er das. Also es gibt tatsächlich angestellte Sachverständige, aber die meisten, wo ich jetzt kenne, Stefan, vielleicht kannst du was sagen, die meisten Sachverständigen, die ich kenne, handeln alle, ich sage jetzt mal, auf eigene Rechnung. Also ich kenne Büros, wo tatsächlich angestellte Sachverständige sind. Das ist auch definitiv möglich, auch wenn du zum Beispiel öffentlich vereidigter Sachverständiger werden willst. Das heißt, du kannst dich auch definitiv vereidigen lassen, wenn du in einem, ich sage jetzt, Angestellten-Dasein bist, aber dann musst du schon etwas Höheres sein. Also das heißt, du kannst nicht einfach dieser normale Geselle sein oder der normale Meister sein, sondern du musst schon etwas mehr sein in dem Geschäft. Also wie gesagt, das habe ich auch schon gehört, habe ich auch schon zum Tun gehabt mit so einem Sachverständigen, dass der sozusagen angestellt ist in einem Betrieb, aber die meisten machen es tatsächlich in meinen Augen oder so wie ich das weiß, auf eigene Rechnung. Stefan, kennst du da ein anderes noch?
Jo, direkt bei uns im Unternehmen. Okay. Weil wir sind nämlich wirklich tatsächlich ein Sachverständigenbüro, aber jetzt muss ich dabei sagen, es sind Kooperationen, die untereinander abgeschlossen sind, weil ich kann natürlich nicht alle Fragen beantworten. Und das hat sich irgendwann mal im Laufe der Zeit so ergeben, dass ich natürlich Kooperationen mit anderen sachverständigen Kollegen eingegangen bin, so dass ich wirklich jede Frage auch hausintern klären kann. Wir haben hier natürlich auch bei uns Angestellte, aber das, was man ganz klar sagen muss, diese Angestellten oder der Sachverständige im Allgemeinen ist immer weisungsungebunden und eigenverantwortlich unterwegs. Also das heißt, ich kann dem jetzt nicht vorschreiben, was er zu sagen hat. Sicherlich bin ich natürlich derjenige, der die Stempelführung hat. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel als Sachverständiger bestellt werde und ich habe dann einen Helfer dabei, dann bin ich natürlich für das Gutachten verantwortlich und auch für die Feststellung, die der Kollege gemacht hat. Aber umgekehrt ist es natürlich auch, wenn der Kollege das Themengebiet aufgegriffen hat und ich bin jetzt als Helfer, auch wenn ich der Arbeitgeber vielleicht bin, dann habe ich mich natürlich nach seinen Vorgaben im Grunde genommen zu richten und auch die Arbeit so dementsprechend auszuführen.
Also es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass wir grundsätzlich unabhängig sein müssen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass du unparteilich bist und unabhängig. Also das heißt auch, wie der Stefan sagt, jeder erstellt sein Gutachten für sich selber oder seine sachverständige Ausführung sozusagen für sich selber und muss dafür auch in Anführungszeichen haften. Das ist immer ein bisschen schwierig. Natürlich kann der Stefan das natürlich wahrscheinlich übernehmen, aber ich denke mal, rein theoretisch haftet auch jeder für seine Arbeit, die er da macht. Und wie gesagt, das Wichtigste ist grundsätzlich diese Unabhängigkeit und diese Unparteilichkeit, die der Stefan eigentlich gesagt hat. Und das ist oft in meinen Augen, vielleicht siehst du das anders, Stefan, aber ich sehe das oft ein bisschen ein Problem, diese Unparteilichkeit zu gewährleisten. Also das ist oft für mich so ein Punkt, wo ich dann sagen muss, jetzt muss ich sehr viel schlucken, weil ich einfach unparteiisch sein muss. Also ich bin verpflichtet dazu, weil sonst habe ich auch keine Möglichkeit, danach irgendwann noch weiter hinzugehen. Und da ist oft so der Punkt, wo ich tatsächlich wirklich sehr, sehr viel schlucken muss.
Ja. Wo wir gerade beim Thema Haftung sind, was passiert eigentlich, wenn man ein falsches Gutachten erstellt? Man hört es ja immer wieder, man holt sich vielleicht einen Sachverständigen, möchte noch eine zweite Meinung haben und das der Sachverständige sagt irgendwas anderes, was der Erste nicht gesagt hat, oder die Gutachten sind grundlegend, sagen wir mal, unterschiedlich. Wer haftet denn oder was passiert, wenn man ein falsches Gutachten erstellt und das zum Beispiel vor Gericht dann im Nachtrag noch rausexerziert wird? Stefan?
Ja, also im Generellen ist es natürlich so, jeder Gutachtenauftrag ist als Werksvertrag zu sehen oder Werksleistung. Das heißt also, wenn ich jetzt ein Gutachten erstelle, wo ich tatsächlich von überzeugt bin, dass das der Richtigkeit entspricht und im Nachgang stellt sich dann raus, oh, hier habe ich eventuell was falsch gesehen, dann habe ich genauso wie bei der Handwerksleistung auch das Recht der Nachbesserung. Im Generellen ist es aber so, dass man, wie gerade auch von Patrick schon gesagt wurde, viele Auftraggeber gehen natürlich mit der falschen Einstellung in die ganze Sache rein und sind der Auffassung, jawohl, ich hole mir jetzt den Gutachter oder den Sachverständigen ins Haus und der sagt das, was ich ganz gerne hören möchte. Und das ist natürlich nicht der Fall. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich in den Ortstermin reinkomme und ich muss den Schaden jetzt bewerten, dann bewerte ich den Schaden. Und zwar nicht so, wie der Auftraggeber das möchte. Und das ist das, was du höchstwahrscheinlich meintest, Patrick, mit Schlucken. Ich muss da auch schlucken, wenn ich manchmal sehe, was die Leute von mir erwarten, aber ich bin da wirklich rigoros und sage, nee, also das geht so nicht. So, und jetzt kommen wir zu der Feststellung. Das heißt, ich mache das ja nicht aus irgendeiner subjektiven Meinung heraus, sondern es gibt ja die anerkannten Regeln der Technik. Das heißt also, das sind ja im Grunde, oder auch die Regeln der Technik etc., die ganzen normativen Vorgaben sind für mich ja mein Werkzeug, meine Feststellungen zu untermauern. So, und genauso wie in der akademischen Arbeit kann ich dann meine Arbeit verteidigen. Das heißt also, sicherlich kann ein Sachverständigenkollege ganz anderer Meinung sein. Und dann ist das ja, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Rechtsbegleitung, also sprich jetzt nicht der Sachverständige, der den Richter zur Seite gestellt ist, sondern den Rechtsanwälten, dann ist das ja ein Parteienvortrag. Das heißt also, da muss der Rechtsanwalt und auch der öffentlich Bestellte von dem Richter aus diese Sachen würdigen und erstmal bewerten. Und daran kann man dann auch feststellen, ob das richtig oder falsch war.
Ja. Wer haftet eigentlich für diesen Irrtum, wenn es denn einen gibt, Patrick?
Ja, also ganz grundsätzlich mal, wir haben eine Haftungsversicherung im Endeffekt sozusagen. Also rein theoretisch haften wir natürlich voll dafür. Es gibt natürlich eine Versicherung, aber auch hier wieder der Punkt, es wird nicht alles abgedeckt. Ich weiß nicht, inwieweit der Stefan, welche Höhe das ist. Also du kannst dich ein bisschen absichern. Also das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Wie gesagt, aber noch komplett. Also du wirst immer einen gewissen Bruchteil haben, den du selber zahlen musst. Also der Bruchteil ist relativ hoch. Mir tatsächlich selber ist noch nie ein falsches Gutachten. Da muss ich jetzt das rüber mal im Stefan schieben. Hast du schon was gehört, wer jetzt da tatsächlich dafür haftet oder wer das zahlt? Also wie gesagt, die Versicherung bei uns, ich weiß nicht, wie hoch die bei dir ist, aber bei mir ist sie relativ hoch sogar. Das ist eigentlich schon eine hohe Summe, die wir jedes Jahr erwirtschaften müssen.
Ja, also es ist natürlich so, das ist nicht gerade günstig. Es ist ja eine Vermögens- und eine Sachversicherung, die dahinter steht, oder beziehungsweise eine Vermögens- und eine Sachhaftpflichtversicherung, die wir abschließen müssen. Und die sollte man natürlich auch immer seinem Auftragsvolumen mit anpassen. Gar keine Frage. Und je höher das natürlich ist, desto teurer wird der ganze Kram. Das muss man auch ganz klar so sagen. Das heißt also, es ist nicht unbedingt immer witzig. Die Haftungsfrage hast du schon sehr gut angesprochen. Klar, nicht alles kannst du abdecken. Und es ist auch so, dass man natürlich immer vorsichtig sein muss, gerade als ich dieses Thema Sachschäden angesprochen habe. Also um die Frage erstmal nochmal wieder auf das Gutachten zurückzubasteln, es ist ja ein Werksvertrag, wo ich ganz klar auch Nachbesserungsrecht habe. Richte ich daraus hingehend einen Vermögensschaden an, dann kann ich natürlich meine Betriebshaftpflicht mit in Anspruch nehmen, muss aber das Risiko ganz alleine verantworten. Ich muss jetzt aber auch dabei sagen, in dieser Zeit, wo ich jetzt Vollzeit in der gesamten Republik als Sachverständiger unterwegs gewesen bin, habe ich bis jetzt noch kein, kein Schaden angerichtet. Drücken wir es einfach mal so aus. Ne? Also da kann ich auch keine praktischen Erfahrungen weitergeben. Tut mir leid.
Alles gut. Wo du gerade schon sagtest, man muss das so ein bisschen auch mit einrechnen in sein Honorar. Jetzt wollen wir mal mit dem Butter bei der Fische. Was verdient ihr eigentlich? Patrick, fang du doch mal an. Was verdient ein Sachverständiger?
Also grundsätzlich mal habe ich ein Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, wo ich tatsächlich Honorar beziehe. Also das ist so mein, ich sage jetzt mal so, mein grundlegendes. Mal grundsätzlich muss man, ich sage jetzt mal, wenn einer neu anfängt, das ist jetzt meine Empfehlung, wenn einer unbedingt neu anfängt und sich nicht wirklich in diesem ganzen JVEG auskennt und nicht genau weiß, welche Honorargruppe er, wie das Ganze läuft, also wie gesagt, so läuft es eben bei uns ein bisschen ab, das ist auch ein bisschen gestaffelt, dann sollte im Endeffekt Meisterlohn plus 25% ist meine Einschätzung, dann glaube ich, hat er einen sehr guten Anfangs-Sachverständigen, ja, Lohn, den er auf jeden Fall bekommen kann. Jetzt kommt wieder die Frage, was verdient ein Meister? Kommen wir immer ganz genau drauf. Also grundsätzlich mal, ich sag mal so, im Regelfall, boah, Stefan, liege ich mit 100 Euro pro Stunde gut oder ich weiß es gar nicht. Das ist bei mir ist relativ schwierig, weil tatsächlich das so gestaffelt ist bei mir, dass ich das jetzt dir nicht hundertprozentig sagen kann, weil das wirklich je nach Gutachten tatsächlich wirklich komplett gestaffelt ist, inwieweit es ausschaut. Wie gesagt, Lüftungshonorars sind tatsächlich wesentlich höher wie, ich sag mal, irgendwelche Versicherungshonorars. Also deswegen, ich glaube mal im Durchschnitt so 100 Euro. Dann kommt aber noch dazu die Fahrtkosten und alles, was ich dazu mache. Und ein großer Vorteil, den sehe ich halt einfach so. Das heißt, wenn ich mich auf ein Gutachten reinnehme, wird mir eigentlich jede Minute sozusagen bezahlt. Und das, glaube ich, ist der Unterschied im Vergleich zu dir zum Beispiel. Wenn du Kundendiensttechniker bist, du fahrst da irgendwo hin, hast ein Problem, fahrst wieder zurück und die Fahrt wird nicht bezahlt. Nein, bei mir wird das tatsächlich komplett bezahlt, sobald ich unterwegs bin. Stefan, lege ich gut mit meinen 100 Euro oder ich weiß es jetzt nicht. Also ich glaube, es ist ein ganz schwieriges Thema zu sagen, was man da verdient.
Ja, also es ist natürlich wirklich schwierig und kommt auch so ein bisschen drauf an, in welchem Bereich du dich als Sachverständiger tätig machst. Aber mit 100 Euro liegst du eigentlich schon sehr gut. Das, was ich so bei lang durch die Bank feststelle, sind so 100 bis 120 Euro. Man muss aber auch immer so ein bisschen davon ausgehen, du hast jetzt gerade die Justizvergütung angesprochen. Das sind natürlich dann die Gerichtsaufträge. Bei den freien Aufträgen, die in der Marktsituation stattfinden, ist natürlich auch eine etwas andere Honorierung. Die kann natürlich rauf und runter gehen, das muss man auch ganz klar so sagen. Das ist ja auch so ein bisschen Verhandlungsbedarf, der dahinter steht. Ich sag mal, wenn wir zum Beispiel Verkehrswertgutachten machen, dann sind die schon ein bisschen orientiert, wie hoch ist denn der Wert des Gebäudes zum Beispiel. Ja, plus den Aufwand, den man da investiert. Das sind ja auch immer noch Fragen. Ich meine, jeder von uns kennt es, wir haben den Gutachterauftrag, wir fahren raus, wir haben den Ortstermin. Jetzt gehen wir davon aus, das ist jetzt keine Rechtsstreitigkeit, die wir begleiten, sondern wirklich, ich sag mal, zwischen Handwerker und Kunde zum Beispiel, wo man dann diskutiert. Man macht den Auftrag fertig, gegebenenfalls ein Gutachten oder eine gutachterliche Stellungnahme und geht dann wieder nach Hause. Dann gibt's natürlich den einen Auftraggeber, der dich malträtiert mit ewigen Telefonaten und immer noch eine Frage hinterherjagen muss. Das kann man natürlich dann nicht umsonst machen. Also das muss man dann auch sagen, das funktioniert dann zum Beispiel nicht über eine Pauschalhonorierung. Da werden dann die Stunden, wie du gerade schon richtig angesprochen hast, natürlich dann auch aufgeschrieben und hinterher abgerechnet. Ne?
Also kann man grob sagen, man verdient nicht schlecht als Sachverständiger, aber es ist eine Menge Arbeit und der Porsche vor der Tür, der lässt auch auf sich warten.
Auf jeden Fall. Und was auch ganz wichtig ist, diese Nachschulung. Also das darf man nicht unterschätzen. Also das ganz, ganz massive, Stefan nickt gerade, ich sehe es im Bild, ihr seht es nicht, aber Stefan lacht gerade drüber, genau. Die Nachschulung, lieber Flo, ist eigentlich das ganz Massive und hier immer auf neuesten Stand zu sein. Also bei mir im Hintergrund ist grundsätzlich immer so, ich habe fast alle Normen immer da. Ich bin sehr aktiv in sämtlichen Normenausschüssen, um immer das Neueste zu erfahren, um genau auf dem Stand der Technik zu sein, auf der Regel der Technik zu sein. Auch hier wirklich immer im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, weil man muss sich da tatsächlich gut, ich habe natürlich mit dir als Partner einen sehr guten Partner, der im Endeffekt ja auch wirklich auch vieles wissen will, immer wieder mal Sachen wissen will. Und deswegen ist es auch für mich, das schult mich selber auch mal fernab von meinen sachverständigen Tätigkeiten. Und ich bin ja auch noch Berufsschullehrer, ich bin auch tätig in der Handwerkskammer. Also das ist ein Riesenvorteil, was ich da habe. Da muss ich immer sagen, das ist auch interessant, was andere machen. Aber ich sag mal, dieses sich selber ständig, kontinuierlich, täglich, eigentlich im Endeffekt schulen. Das ist wirklich tägliches Schulen, gehört damit dazu. Und deswegen weiß ich jetzt auch, warum ich da so viel immer dran bin, eigentlich immer das Neueste zu wissen. Stefan, du wirst das Gleiche jetzt sagen, denke ich.
Hundertprozentig bin ich bei dir. Also es ist natürlich nicht immer nur Zuckerschlecken und viel Geld verdienen und der Porsche vor der Tür, weil ganz im Gegenteil, es geht eine ganz, ganz große Menge an Geld auch wieder in die Weiterbildungsmaßnahmen, weil, und jetzt kommen wir wieder dazu, der Sachverständige muss ein überdurchschnittliches Wissen nachweisen. Das heißt also, standardmäßiges Wissen reicht da nicht aus, sondern es muss überdurchschnittlich sein. Und dann ist es ja auch so, gerade wenn man in der öffentlichen Bestellung oder auch in der Personenzertifizierung ist, ist man ja nur einen bestimmten Zeitraum zertifiziert. 3 bis 5 Jahre. Und nach dieser Zeit muss ich meine Bildungsnachweise bringen. Das heißt also, ich muss da kontinuierlich hinterherbleiben. Und das ist natürlich auch eine ziemlich schwierige Sache. Du hast teilweise wirklich Seminare, die kosten richtig viel Geld und du weißt nicht, was du dafür kriegst. Und dann hast du manchmal Seminare dabei, die sind recht günstig und überschaubar und da ist wirklich richtig Potenzial. Das nächste, was natürlich auch wahnsinnig interessant ist, ist die Industrie, die dahinter steht. Wir haben nicht nur einen stetigen Wandel in den Novellierungen von normativen Vorgaben, sondern wir haben auch stetigen Wandel in der Entwicklung von der Industrie. Das heißt also, das, was gestern noch wirklich aktuell war, ist schon wieder morgen obsolet. Das heißt, du musst da auch wirklich immer wieder am Ball bleiben, so wie Patrick schon sagte, und das ist ein tägliches Schulen. Wir reden nicht über, ja, ich habe mal die Meisterschule besucht und dann weiß ich, was da gewesen ist und ab und zu habe ich durch mein Tagesgeschäft noch ein bisschen nachgelernt. Nein, du bist hier wirklich verpflichtet, täglich am Ball zu bleiben.
Ja, sehr schön. Also, ich höre so raus, der Sachverständige, ein sehr interessanter, vielseitiger Beruf. Man kommt viel rum. Stefan, du bist bundesweit unterwegs. Man verdient nicht schlecht. Ihr geht nicht hungrig ins Bett. Also, wenn ihr das Wissen aufsaugt und dafür ist unser Podcast ja prädestiniert, könnt ihr euch natürlich dafür irgendwann entscheiden, Sachverständiger zu werden. Wenn ihr da interessiert seid und wirklich ein überragendes Fachwissen habt, lasst es nicht verpuffen. Seht diesen Berufszweig an, dass ihr da Fuß fassen könnt. Und wie gesagt, Sachverständige werden gesucht. Und wenn ihr darauf Bock habt, ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast@hzbrl.de. Wir leiten die gerne an Stefan und an Patrick weiter. Und die werden sich dann noch Fragen annehmen. Da gehe ich mal von aus. Ich habe das jetzt einfach mal vorausgesetzt. Und ja, ich würde sagen, ein relativ langer Podcast für Nice to Know, aber sehr interessant. Ich bedanke mich für diese halbe Stunde geballtes Wissen. Und mir war es ein innerliches Blumenpflücken, euch heute hier zugehört zu haben. Und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns doch für heute.
Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war für mich natürlich auch mal interessant zu sehen, wie euer Nice to Know funktioniert.
Ja, in dem Sinne, bis dann und bis nächste Woche. Tschüssi.
Ciao.